Wie viele verschiedene Übungen braucht es wirklich, um den maximalen Muskelaufbau zu erreichen, beziehungsweise um eine bestmögliche Hypertrophie sicherzustellen? Müssen wir den Muskel schocken? Müssen wir den Muskel verwirren? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Das alles und noch mehr besprechen wir jetzt hier in der neuesten Podcast-Episode.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und das heutige Thema ist das Thema der Übungsauswahl, beziehungsweise eher, wie viele verschiedene Übungen braucht es pro Muskel und reicht es vielleicht auch aus, einen Muskel nur mit einer Übung zu trainieren, oder aber müssen wir zu mehreren verschiedenen Übungen greifen, um den Muskel bestmöglich zu bearbeiten, bestmöglich zu beackern, um somit auch dann quasi eine bestmögliche Hypertrophie sicherzustellen. Und davon möchte ich ein bisschen berichten, auch über ein neues Studienergebnis, beziehungsweise wir gucken auch wieder ein bisschen über den Tellerrand hinaus sozusagen. Ich möchte einfach praxisnahe Empfehlungen mit auf den Weg geben, was das ganze Thema angeht. Vorab wünsche ich dir jedoch ein schönes Pfingstfest. Ich glaube, wir haben Pfingsten. Heute ist Montag, Pfingstmontag. Was so das ganze Feiertagen-Thema angeht, bin ich ehrlich gesagt ganz schön raus im Leben. Vor allem seit meiner Selbstständigkeit habe ich ja nicht wirklich Ahnung, wann was ist. Ich bin froh, dass ich doch noch das Wochenende halbwegs ordentlich auf die Kette kriege. Nichtsdestotrotz hoffe ich, du hast eine gute Zeit. Ich war vor einigen Tagen in Stralsund und habe da den Regen und den Wind genossen sozusagen. War aber auch ganz cool, um ein bisschen am Meer zu sein und da ein bisschen mal kurz von der Heimat, vom heimischen Berlin entfernt zu sein. Und so habe ich mir natürlich auch wieder Gedanken gemacht über den Muskelaufbau und ein bisschen darüber reflektiert, was für Fragen ich denn häufig bekomme. Und ich bekomme häufig die Frage, Siad, also zum Beispiel, weil man sieht mich ja auf meinem Instagram häufig Kniebeugen. In letzter Zeit aber sehr häufig Frontkniebeugen. Und da kommt auch die Frage auf, hey, wieso machst du jetzt ausgerechnet Frontkniebeugen? Wieso Kniebeugen? Wann machst du Beinpresse? Wann machst du eine Hackenschmidtmaschine für die Beine? Und was hat das alles damit auf sich? Und darüber hinaus sehen wir natürlich besonders auf Instagram unfassbar fancy Übungen vor allem. Das habe ich noch nie ganz verstanden, dass irgendwie je mehr jemand juiced up ist, also so schön Steroide nimmt und dann eine sehr ausgefallene Form hat, dass sie dann mit ganz, 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 ganz ausgefallenen Übungen um die Ecken kommen, wo ich mir eigentlich immer nur an den Kopf fassen kann. Aber der Körper gibt den Leuten dann sozusagen recht, den Jungs und den Mädels, wo man aber tatsächlich als ja erfahrener Strength Coach sich an die Platte fassen muss und denkt so, holy shit, was passiert denn jetzt hier gerade sozusagen? Und vielleicht solltest du lieber über dein Testosteron-Stack mit uns reden, als über das Bankdrücken über Kopf mit verkreuzten Zehen sozusagen. Ich weiß es auch nicht, ich denke mir das gerade aus. Aber vielleicht hast du sowas schon mal gesehen und denkst dir, naja, das ist jetzt die wirklich beste ausgefallene Übung. Und so haben auch häufig viele Menschen die Idee, dass je komplexer und je schwieriger eine Übung zum Beispiel auszuführen ist, desto besser ist es für den Muskelaufbau. Und wenn man ja ein fortgeschrittener Athlet ist und es ja wirklich ernst meint, dann muss man ja sehr komplizierte Übungen haben, die eine sehr komplexe Übungs- oder einen sehr komplexen Bewegungsablauf mit sich bringen. Das ist natürlich eigentlich Blödsinn. Wir gucken uns das Ganze jetzt aber anhand einer Studie an, die im November 2020 veröffentlicht wurde. Vorab ganz jedoch kurz ein bisschen Werbung, denn letzte Woche konnte ich es noch nicht verkünden, diese Woche kann ich es verkünden. Das Rock Solid ist offiziell zurück, unsere Gelenkformel, das heißt für starke und für schmerzfreie Gelenke. Das Rock Solid ist mein persönliches absolutes Lieblingssupplement, denn ich hatte jahrelang Probleme mit dem Kniebeugen, meine Knie waren immer entzündet danach. Da habe ich mich mal sehr, sehr stark mit der Thematik beschäftigt, wie kann das zueinander kommen, und ich habe feststellen müssen, dass tatsächlich das Krafttraining eher nur positiv für die Gesundheit der Gelenke ist, beziehungsweise für die Entzündung, und dass es oftmals das Immunsystem ist, was fälschlicherweise die eigenen Gelenke und Sehnen angreift und einfach hier für falsche Informationen sorgt, dass das Immunsystem dann zu diesen schmerzhaften Entzündungen führt, und das Ganze kann tatsächlich mit einigen Dingen in klinisch korrekter Dosierung unterbunden werden, damit man dann sich schmerzfrei wieder bewegen kann. Das ist super gut für den Alltag, für den Berufsalltag, aber auch natürlich auch für das Krafttraining. Und das Ganze findet man mit dem Rock Solid tatsächlich unser beliebtestes Supplement von allen, weil es tatsächlich funktioniert. Und es ist natürlich keine Wunderpille, auch wir verkaufen keine Wunderpillen. Es ist aber das, was die Wissenschaft hergibt. Und ich nehme das jetzt seit einem Jahr jeden Tag. Und vielleicht verfolgst du mich ja so ein bisschen, dass meine Kniebeugegewichte endlich nach oben gehen. Ich schwer und sehr tief trainiere, wo man denkt, wie ist das mit den Gelenken? Aber meine Gelenke sind so gut und so gut fit. Check das auf jeden Fall mal aus. Entweder auf www.quantumleapfitness.de oder aber den Link dazu in den Shownotes und danach Rock Solid suchen. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Und das Ganze ist jetzt wieder zurück. Wir waren ausverkauft. Wir sind oft ausverkauft, weil einfach der Bedarf so groß ist. Aber wir sind jetzt wieder da und hoffentlich nicht so bald wieder out of stock. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon beim heutigen Thema angekommen. Und es geht um die Studie, die ist, glaube ich, veröffentlicht worden im November 2020 von den Forschern um Koster et al. Mit dem Namen Does Performing Different Resistance Exercise for the Same Muscle Group Induce Non-Homogeneous Hypertrophy? Zu Deutsch, gibt es einen Unterschied, ob wir einzelne oder mehrere Übungen pro Muskelgruppe ausführen, einfach auf die Hypertrophie. Und das ist natürlich auch wichtig für die Trainingsplanung. Und ich kann mich noch ganz zurückerinnern an meine ersten Jahre im Krafttraining. Ich würde mich schon interessieren, wie die meisten Leute mal zum Krafttraining gekommen sind. Ich hatte ja damals eine sehr schwere Schulterverletzung und war sehr frustriert und bin ja damals, also was mich ja maßgeblich beeinflusst hat, ist das Zitat von Sokrates, der mal gesagt hat, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die volle Kraft und Schönheit zu sehen, zu dem der eigene Körper in der Lage ist. Und das hat ja bei mir reingeklang wie nichts anderes. Danach war ja meine durchaus sehr schwere Schulter-Eckgelenk-Sprengung. Und dann habe ich auch damals Pumping Iron gesehen mit Arnold Schwarzenegger. Und ich bin ja auch ein großer Arnold Schwarzenegger-Fan, aber eher mit seiner, mit dem, was er als Motivationsfigur verkörpert. Ich will nicht aussehen wie Schwarzenegger, werde ich auch niemals, also habe ich auch nicht so Potenzial dazu. Selbst mit Steroiden werde ich wahrscheinlich niemals aussehen wie Arnold Schwarzenegger es getan hat. Aber so, jetzt verrenne ich mich gerade, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls hat Arnold Schwarzenegger dann später auch in Interviews berichtet natürlich von seinem Training, weil natürlich die Welt interessiert ist. Hey, wie hat der gute Arnold denn trainiert? Wie ging das denn damals voran und überhaupt und sowieso? Und er hat dann gesagt, naja, es geht darum, den Muskel zu schocken und du musst ins Training kommen und der Muskel ist quasi schon adaptiert, ne? Der Muskel weiß schon, alles klar, hey, du trainierst schon und wir müssen den Muskel schocken. Ja klar, wir müssen auch, also eine neue Progression, einen neuen Reiz ja tatsächlich setzen. In der Wissenschaft ist es der Trainingsreiz. Arnold Schwarzenegger war es, wir müssen den Muskel schocken sozusagen. Und er geht fest davon aus, beziehungsweise ging fest davon aus, dass der Körper, beziehungsweise der Muskel sich auch an die vorherigen Workouts erinnert. Das heißt, ne, hey, jetzt fängst du an mit Bankdrücken, dann gehst du rüber zum Klimmziehen, dann kommt vielleicht eine Ruderübung oder eine Incline-Benchpress, also Schrägbankdrücken sozusagen, und der Muskel weiß genau, jetzt kommen die Gewichte, jetzt kommt die Übung, jetzt kommt die Satzzahl, etc. pp. Und der Muskel gewöhnt sich daran, ne? Es findet eine Adaption statt, das ist ja soweit klar, aber oftmals, und so habe ich das auch geglaubt, müssen wir den Muskel schocken und verwirren? Vielleicht hast du schon von diesen Wortansammlungen schon mal gehört, den Muskel schocken und verwirren sozusagen. Und Arnold beschreibt das so, und das zieht sich bis heute durch in diese Fitnessratschläge, wovon ich jetzt eingangs schon gesprochen habe, ne, dass wir besonders auf Social Media diese unfassbar ausgefallenen Übungsvariationen finden, die ganz komplex und kompliziert sind. Dass im Grunde die Hypothese, der Muskel sich ja komplett dran erinnern würde, und das ist was anderes gemeint, als was man häufig unter dem Begriff des Muscle Memory Effekts versteht, weil den gibt's wirklich tatsächlich. Jetzt geht's erstmal um diese Hypothese, ist der Muskel quasi unbeeindruckt, wenn wir immer nur das Gleiche trainieren, und ist es vielleicht langweilig oder bin ich ein unerfahrener Coach, wenn ich quasi jede Woche nur Bankdrücken mache und Kniebeugen mache, und ist das nicht irgendwie unsexy und müsste man ja nicht was anderes machen? Und auf der anderen Seite bekomme ich auch oft die Frage, hey, Serhat, cool, ich habe die Female Fitness Fibel gelesen, ich habe das mit dem GK verstanden, das macht mir Spaß, das passt in meinen Alltag, die Wissenschaft dahinter leuchtet irgendwie auch ein und ich möchte das jetzt probieren sozusagen. Ich habe jetzt aber einfach nur einen Tag A, den ich einfach quasi an Montag, Mittwoch und Freitag trainieren möchte, dreimal die Woche, immer gleicher Trainingsplan, ein und derselbe Ablauf. Ist das so in Ordnung? Und das ist jetzt quasi die offizielle Antwort auf all diese Fragen, beziehungsweise diese Glaubenssätze, von Muskelverwirrung bis hin zu, hey, ich habe einen GK-Plan, den habe ich mir zurechtgemacht, muss ich nur den trainieren oder ist es wirklich wichtig, auch einen Tag B und einen Tag C zu haben? Oder wie und überhaupt und was soll das alles? Also, erstmal zur Studie. Wie gesagt, brandneue Studie veröffentlicht. Es ging darum, dass detrained men, war das in dem Fall, das heißt Männer, die schon mal trainiert hatten, sind dann wieder eingestiegen, ist jetzt aber eigentlich auch nicht signifikant interessant. Das wäre jetzt vielleicht interessanter gewesen für die grundsätzliche Menge an Muskulatur, die aufgebaut werden konnte, denn wir wissen, habe ich eben schon gesagt, der Muscle Memory Effekt, den gibt es halt wirklich, wenn man mal mehr Muskeln hatte, beziehungsweise wenn die einfach schon mal ausgeprägt, da war die Hypertrophie, dass das immer wieder schneller wiederkommt, beziehungsweise auch nicht weg gewesen ist, ist ein anderes Thema, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls 9 Wochen Krafttrainingsprogramm, detrained man, beziehungsweise einfach noch nicht, also fortgeschrittene Athleten auch nicht. Das sind Einsteiger gewesen, entweder die mal Sport gemacht hatten, beziehungsweise noch nie so wirklich Sport gemacht haben, spielt auch keine Rolle. 3 Tage pro Woche, sauberes Krafttrainingsprogramm, gut ausgelegtes Programm grundsätzlich. Das heißt, Satz- und Wiederholungszahl war komplett identisch. Jetzt muss ich mal aufrufen, weil ich habe es hier mir, vor mir, die Studie. Es ging tatsächlich nur um die Übungsauswahl. Und so ist das ein GK-Plan, also ein Ganzkörpertraining an 3 Tagen, wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag, bloß mit Variation oder Nicht-Variation. Wie sieht das aus? Also zum Beispiel bei der Nicht-Variation-Gruppe wurde montags immer eingestiegen mit Flachbankdrücken. Mittwochs auch, freitags auch. Also ich glaube, die Reihenfolge war immer gleich, ne? Ja, Brustdrücken, Arme und dann Unterkörper ganz am Schluss. Während die Variationsgruppe montags eingestiegen ist mit Bankdrücken, dann war es Schrägbankdrücken, also positives Schrägbankdrücken, und dann war es negatives Schrägbankdrücken. Dann ging es weiter mit bei der anderen Gruppe zum Beispiel Latpulldern, also Latziehen vorne zur Brust an allen 3 Tagen über 9 Wochen hinweg. In der 2. Gruppe war es Latziehen erst zur Brust, Latziehen in den Nacken, furchtbare Übung, und Latziehen mit einer anderen Griffvariation und so weiter und so fort. Das heißt, wie gesagt, es war alles grundsätzlich gleich. Die gleichen Muskelgruppen wurden trainiert in der gleichen Satz- und Intensitätsanzahl und Wiederholungsanzahl. Nur die reine Übung war anders. So, was ist dabei jetzt wohl rausgekommen nach 9 Wochen? Das Ergebnis, und das ist erklärungsbedürftig, es gab keinen statistischen Unterschied in der Hypertrophie innerhalb der Probandengruppe. Das heißt, keine Gruppe hat drastisch mehr oder weniger Muskulatur aufgebaut, damit wir tatsächlich wissenschaftlich von einer statistischen Signifikanz sprechen können oder konnten und sagen können, hey, das eine ist wirklich drastisch besser als das andere. So, und jetzt fängt der Erklärungsbedarf an, denn damit kann man das so nicht stehen lassen, weil jetzt könnte man falsche Schlüsse ziehen in beide Richtungen oder beziehungsweise vor allem in die eine Richtung und sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir eine Übungsvariation haben. Und das ist es halt nicht. Und jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen in den Kaninchenbau hineingehen des wissenschaftlichen Trainings beziehungsweise des wissenschaftlichen Ansatzes. Und ich habe das ja gehasst. Ich habe das auch schon in ganz vielen Podcast-Folgen vorher so gesagt. Warum kommt man da nicht auf einen Nenner sozusagen? Und das hat bei mir Jahre gebraucht, dass man so solch ein Ergebnis mit in einen Topf immer mit einfließen lassen muss, aus vielen vorhandenen Ergebnissen, aus viel Erfahrung und dem, was man vorher hoffentlich selbst erlebt und auch vielleicht gecoacht hat. Und das Ganze ist jetzt quasi der 2. Teil des Podcasts. Grundsätzlich können wir jetzt aber, denn es gibt einen Einschub, was das Studienergebnis angeht, es gab kleine Vorteile für die Gruppe, die eine Übungsvariation hatte, hinsichtlich der Hypertrophie. Das ist jetzt wichtig mitzunehmen. Es ist kein signifikanter Unterschied gewesen, aber es gab einen kleinen Unterschied. Und diese kleinen Dinge ist besonders das, wo wir fortgeschrittene Athleten bzw. wir Coaches natürlich ganz besonders immer hinschauen müssen und sagen, aha, da war doch also was gewesen sozusagen. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, tut mir immer ein bisschen leid, dass ich Leute bashen muss, Arnold Schwarzenegger lag falsch. Es geht nicht darum, den Muskel zu schocken und den Muskel zu verwirren. Das ist völliger Blödsinn. Wir müssen progressive Reize setzen. Das auf jeden Fall. Wir müssen quasi die insgesamte Arbeitslast in einem guten Rahmen progressiv über die Jahre erhöhen. Das ist der notwendige Reiz, beziehungsweise auf diesen Workload, der stattfindet, findet dann die jeweilige Adaption statt namens Muskelaufbau. Muss natürlich unterstützt werden mit Protein, Kalorien, Schlaf und auch Wasser etc. pp. Nichtsdestotrotz hat der Muskel kein, wie soll ich sagen, intelligentes Gedächtnis und er ist gelangweilt von dem eigenen Training. Sagt, du hast ja jetzt ja schon die 10. Woche wieder Kniebeugen am Stück, das ist ja schon langweilig für mich. Weißt du was, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Schwachsinn. so funktioniert der Körper nicht und so funktioniert unser Organismus einfach nicht. Und auch das hat die Studie festgestellt. Die tendiert ja eher dazu, es gibt keinen statistischen Unterschied, wo man sagt, das Ergebnis tendiert schon eher dahin, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob man einen Muskel mit einer einzigen Übung oder mit drei verschiedenen Übungen trainiert, sozusagen. Oberflächlich, ja. Aber grundsätzlich ist dieser Mythos damit erstmal komplett zersprengt, weil das ist ja die große These, die über all dem steht. Nee, der Muskel muss verwirrt werden und es muss immer querbeet eintrainiert werden und je zufälliger, desto besser. Übrigens einer der häufigsten Fehler, die meisten Männer und Frauen im Training machen, dass sie halt ein komplett wahlloses Programm machen, beziehungsweise eine wahllose Übungs- und Intensitätsauswahl haben, die immer wieder variiert und man springt quasi von Übung zu Übung, von Satzzahl zu Satzzahl, von Gewicht zu Gewicht. Und das ist häufig, was viele gemacht haben, ich auch, die ersten zwei Jahre, die oft dazu führen, dass man hoffnungslos auf der Stelle tritt, die Wechselstaben verbuchselt und einfach nur sich im Kreis dreht und nie wirklich vorankommt. So, jetzt aber zu diesem kleinen Einschub und das, was ich eben schon eingangs genannt habe, über den Tellerrand wieder hinausschauen. Was hat es damit auf sich, dass es zwar keine signifikanten Unterschiede gab, es aber geringe Unterschiede gab? Wo kommt das her? Es gibt mehrere Ursachen, die dazu führen, dass eventuell diese kleine Gruppe diese Gruppe mit den mehr Übungsvariationen, die andere Hälfte, etwas mehr und kleinere, bessere Fortschritte gemacht hat. Und das ist besonders langfristig natürlich sehr interessant für uns. Also wenn wir wirklich über Jahre sprechen und das auch auf tatsächlich fortgeschrittene Athleten und Athletinnen adaptieren würden. Das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Denn es gibt natürlich Unterschiede in den Muskelfasern und auch wie diese getroffen werden in der jeweiligen Übung. Das heißt, bestimmte Übungen beanspruchen natürlich ganz andere Muskelfasern. Zum Beispiel natürlich das Schrägbankdrücken aktiviert deutlich mehr die oberen Fasern der Brustmuskulatur als normales Flachbankdrücken. Also alle Fasern werden aktiviert beim Flachbankdrücken, auch beim Schrägbankdrücken sozusagen. Aber prozentual shiftet das halt so ein bisschen. Und das kann natürlich auf die Woche gesehen zu einer leicht besseren Hypertrophie führen. Wir reden hier von ganz wenigen Prozenten, aber über die Jahre hinweg ist das durchaus interessant. Dann geht es natürlich auch in bestimmten Übungen um den Lastarm und wo dieser wirklich genau ansetzt. Ein rumänisches Kreuzheben geht auf die Hamstrings, ist aber niemals das gleiche wie ein sitzender Beinbeuger oder ein liegender Beinbeuger. Das beansprucht tatsächlich nochmal ganz andere Areale aufgrund des unterschiedlichen Lastarmes und wo, wie die Übung wirkt, beziehungsweise wann die maximale Spannung innerhalb eines Muskels erzeugt wird. Das ist grundsätzlich interessant zu wissen, beziehungsweise auch die Range of Motion hängt davon ab. Grundsätzlich solltest du für dich und dein Training dir merken können, ohne jetzt zu tief in diese Biomechanik-Geschichte reinzugehen und den Lastarm und wann wohl welche Übung welchen Teil mehr beansprucht, denn da müssten wir jetzt eigentlich in jede einzelne Muskelgruppe reingehen. Das ist jetzt auch nicht so praxisrelevant, zumindest nicht aus meiner Sicht der Dinge. Da kann man natürlich mir gerne widersprechen, aber spielt auch keine Rolle. Also grundsätzlich, der Muskel muss nicht verwirrt werden. Trotzdem würde ich zu 2 bis 3 verschiedenen Übungen pro Muskulatur tendieren. Hängt natürlich davon ab. Ne? Ein Seitheben, das reicht, wenn man so mit den Kurshanteln macht. Bei der Brust oder beim Unterkörper oder bei den Rückenübungen lohnt sich das schon mehr, 2 bis 3 verschiedene Übungen zu haben. Aber halt auch nicht 5 bis 6 verschiedene Übungen. Und hier muss man halt differenzieren und sagen, okay, wir sollten eine kleine, qualitativ hochwertige Auswahl an Übungen haben, aber kein Riesenpool an Übungen. Und der Grund dafür liegt in der neuromuskulären Anpassung beziehungsweise der Fähigkeit der Übungsausführung. Jetzt habe ich mir hier kurz mein Elitebuch beiseite gelegt und da möchte ich kurz einen Text oder beziehungsweise einen Abschnitt vorlesen, weil genau in dem Buch habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt. Und zwar geht es hier um eine Studie aus dem Jahr 1998. Hier trainierten Probanden über 20 Wochen das Bankdrücken, Beinpresse und Bizepscurls. Nach der Hälfte der Zeit konnte man erstaunlicherweise feststellen, dass die Muskelmasse und Kraftwerte in den Armen deutlich zugenommen haben, während die Brust und Beine keine signifikanten Veränderungen zeigten. Nach den gesamten 20 Wochen allerdings schon, alle Muskelpartien wurden stärker und haben an Muskelmasse gleichermaßen dazugewonnen. Woran hat das gelegen? Blablabla. Dass zuerst die Arme wachsen und die Beine und die Brust deutlich später kommen. Das liegt an der neuromuskulären Anpassung und an der Fähigkeit, eine Übung tatsächlich gut auszuführen. Hier in dieser Studie vom Jahr 1998 hat man festgestellt, dass quasi deutlich früher bei Bizeps-Curls prozentual gesehen Hypertrophie in den Armen stattfindet, während die Brustmuskulatur und die Beine noch nicht so wachsen, wie zum Beispiel der Bizeps prozentual gesehen gewachsen ist. Das liegt an der neuromuskulären Anpassungsfähigkeit, die noch nicht stattgefunden hat und dass die Übungsausführung eines Bizeps-Curls natürlich deutlich einfacher ist als ein sauberes Bankdrücken oder eine, im schlimmsten Fall noch eine tiefe Kniebeuge, beziehungsweise wie hier in dieser Studie, einfach eine saubere Beinpresse, die dann wirklich auch bis zum Muskelversagen über die volle Range of Motion trainiert werden kann. Und vielleicht hast du es auch schon mal festgestellt, dass wenn du eine neue Übung implementierst in deinem Trainingsprogramm, dass du wirklich große Sprünge machst innerhalb der ersten 4-5 Workouts, was die Kraft angeht. Selbst vielleicht sogar im Kaloriendefizit, dass du deutlich größere Gewichtssprünge hast und quasi jedes Mal mehr Gewicht nehmen kannst und jedes Mal mehr Wiederholung schaffst. Hier muss ich leider trösten. Das ist leider häufig noch keine wirkliche progressive Überladung im klassischen Sinne, dass du wirklich aktive Muskelkraft dazu gewonnen hast, sondern es ist viel eher eine bessere Adaption der neuromuskulären Verbindung zwischen Gehirn und Übungsausführung und Muskulatur sozusagen, dass du einfach die Lasten deutlich, wie soll ich sagen, geschmeidiger absolvieren kannst und deshalb in der Lage bist, mehr Gewicht bzw. mehr Wiederholung zu absolvieren. Und hier bringt es halt eben nichts, ständiges Übungshopping zu betreiben, denn dann wird niemals, wie soll ich sagen, eine Übungsausführung auf exzellenter Ebene stattfinden können, dass wir tatsächlich aktiv unsere Muskulatur trainieren und treffen und wir dann wirklich auch objektiv sagen können, hey, wir haben jetzt wirklich neue Kraftwerte dazu gewinnen können und sind wirklich stärker geworden. Von daher würde ich ganz klar abraten, eine riesengroße, extreme Anzahl an verschiedenen Übungen zu haben, weil wir niemals in diese Range oder in diese Zone kommen werden, wo wir wirklich eine verdammt gute, kontrollierte Übungsausführung haben, in der wir wirklich aktiv die Muskulatur treffen und somit überladen und dann wirklich auch überhaupt erst die Chance haben, innerhalb dieses Rahmens progressiv stärker zu werden und Muskulatur aktiv aufzubauen. Von daher bitte eher 2-3 Übungen pro Muskelgruppe haben. Das heißt, auch hier bewegen wir jetzt irgendwie in der goldenen Mitte. Die Studie sagt primär, es gibt keinen signifikanten Unterschied, also jetzt die Studie von Costa et al. Aus dem Jahr 2020, also spät 2020, es gibt keinen signifikanten Unterschied, ob wir einen Muskel mit 1 oder 3 Übungen trainieren. Der Teufel versteckt sich im Detail sozusagen und dann sehen wir schon, okay, es gibt doch einen kleinen Unterschied, der war halt nur noch nicht signifikant und das sollte uns aber auch dann wieder nicht ins andere, also das Pendel nicht ins andere Extrem schwenken, dass wir dann glauben, okay, mehr Übung ist mehr Hypertrophie, weil das ist es auch nicht. Es ist dieses kleine goldene Fenster zwischen 2-3, mein Gott, meinetwegen auch 4 Übungen, die wunderbar geeignet sind und wir sollten dann zusehen, dass wir innerhalb dieses Rahmens oder dieser Übungsauswahl stets und stetig besser werden, hier wirklich aktiv Kraft und Muskulatur aufbauen und dann die progressive Überladung anwenden bzw. auf dieses System adaptieren und innerhalb dieses Rahmens progressiv stärker werden. Und ja, bei den Übungen sollte man sich hier ganz klar meiner Meinung nach an den Basic Human Movements orientieren. Es sollte immer eine gute Portion an Grund- und Verbundübungen dabei sein und ein kleiner Teil an Isolationsübungen. Und dann macht man schon sehr, sehr viel, sehr richtig sozusagen. Wenn man dann noch einen Teil mit einer hohen Intensität trainiert, das heißt zwischen, ja, 4-6 Wiederholungen und den Volumenarbeit leistet zwischen 6-12 oder gerne auch bis 15 Wiederholungen abtrainiert, dann ist man schon verdammt sehr gut aufgestellt mit 2-3 Übungen pro Muskelgruppe und dann versuchen innerhalb dieses Rahmens besser zu werden. Grundsätzlich bei der Übung, wenn du es schon hast, wenn du in den Übungen variierst, bitte darauf achten, dass es nicht grundsätzlich dieselbe Bewegung ist. Das ist, glaube ich, auch ein häufiger Fehler, den ich sehe. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache Flachbankdrücken und mache danach Flachbank-Kurzhanteldrücken. Das ist jetzt schon fast das Gleiche. Die Unterschiede sind hier minimal. Also ich trainiere zum Beispiel sehr wenig mit den Kurzhanteln. Ich bin ja der große Verfechter der Langhantel. Ich liebe meine Langhantel. Aber alles, was ich für die Brust mache, ist Flachbank und Schrägbank. Flachbank und Schrägbank, Flachbank und Schrägbank. Und hierin versuche ich die ganze Zeit nur besser und stärker zu werden, beziehungsweise mehr Volumen irgendwie unterzubringen. Und das reicht. Also schon versuchen, dass du einen leicht anderen Winkel adaptierst. Du kannst natürlich hier wieder an den Basic Human Movements orientieren, zum Beispiel horizontales und vertikales drücken und ziehen und in diesem Maße dann eine leichte Variation haben. Also grundsätzlich, wenn du eine zweite Übung implementierst, sollte es nicht die erste Übung imitieren. Also zum Beispiel Bankdrücken und dann noch Liegestütz machen mit in demselben Winkel, weil das ist derselbe Einstrahlwinkel der Belastung. Die Belastung ist leicht anders, vielleicht ist der Lastarm leicht anders. Ich würde dich jedoch hier bitte einladen, quasi bei der Übungswahl und der Übungsfindung einen leichten anderen Einstrahlwinkel der Belastung zu wählen. Zum Beispiel Flachbankdrücken und Schrägbankdrücken. Oder aber du machst zum Beispiel Liegestütz mit einem Band und gehst dann auf Bücher, um einen anderen Winkel zu ermöglichen. Entweder packst du deine Hände auf einen Stapel an Büchern, das geht dann Richtung Schrägbankdrücken, dass eher die oberen Fasern arbeiten. Oder aber du packst deine Füße auf den Stuhl, das imitiert dann eher das negative Bankdrücken in Anführungsstrichen. Und so kannst du einfach sauber gut durchvariieren und ich kann quasi erstmal zwei rote Lichter mit auf den Weg geben. Also nicht nur eine Übung, aber auch nicht maximal viele Übungen, sondern das grüne Licht liegt in der goldenen Mitte bei 2 bis 3 verschiedenen Übungen, in idealer Weise 2 bis 3 verschiedenen Intensitätsbereichen und einem leicht anderen Einstrahlwinkel, so dass einfach verschiedene andere Muskelfasern beansprucht werden, dass der Lastarm anders ist und dass wir eine verschiedene andere Art der Range of Motion ausüben können, und so dass dann der Muskel, der Körper ganzheitlich sauber überladen und zum Hypotrophieren gebracht werden kann. Yes, das ist es. Das ist für diese Podcast-Episode tatsächlich schon gewesen, 26 Minuten, aber ein spannendes Thema. Wenn es einfach um die Gestaltung und das Programming des eigenen Trainings geht, das Ganze mache ich so seit vielen, vielen Jahren. Es funktioniert wunderbar, auch bei Coaches und aller Art, Anfänger, Fortgeschritten. Also Key ist hier nicht, einfach maximal viele verschiedene Übungen zu haben oder maximal viel kompliziert zu trainieren. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und auch wenn das so oft gelebt wird auf Instagram hat halt leider auch oft nicht so viel mit der Realität zu tun. Und davon sollte man sich nicht so sehr blenden lassen. Okay, alles klar. Das soll es gewesen sein. Also die Pfingsten sind jetzt, glaube ich, schon vorbei, wenn dieser Podcast online geht. Ich weiß es nicht ganz genau. Das war's. Okay, falls dir das hier gefällt, falls dieser Podcast dir hier grundsätzlich zusagt und diese Informationen nützlich für dein Training sind, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die 2 Minuten Zeit nimmst und mir einfach eine Bewertung auf iTunes dalässt. Das hilft mir ungemein, ist leichtes Dopamin für mich. Und hey, am 2.6. habe ich auch Geburtstag. Vielleicht möchtest du mir ein kleines Präsent machen und das wäre in Form einer kleinen Bewertung, die du mir auf iTunes dalässt. Dann springt mein Herz immer ein bisschen höher und ich weiß, hey, es hören Leute diesen Podcast und hey, es finden auch Leute den Podcast vielleicht nicht cool, aber hilfreich. Anyways, lass sie mich wissen, dann habe ich auch ein bisschen Spaß. Ansonsten heißt es für mich jetzt weiter diäten. Ich gehe gleich eine Runde spazieren, um auf meine Schritte zu kommen. Dann ab ins Training und dann steht eine volle Woche für mich an. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, du hast auch eine gute Woche. Eine volle Woche mit viel Training, viel Protein und viel Hypertrophie und maximalem Fettverlust. Bleib anabol, aber bleib negativ, noch immer wie gehabt sozusagen, und bleib am Eisen mit einer gesunden Auswahl an verschiedenen Übungen, in denen du verdammt gut bist irgendwann, was die Ausführung angeht. Alles klar, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns hoffentlich gesund und munter und ein bisschen stärker und breiter nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Alles klar, bis dahin, ich bin raus, dein Seat, ciao.